Hier ist
RNR,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, sehr gut. Und so schnell vergehen auch wieder 2 Wochen. Wolfgang ist ja in voller Vorbereitung und topfit für den Hamburger Triathlon. Und ja. Heidi, hast auch einiges erlebt letzte Woche hier bei Vorträgen. Geht's euch gut soweit?
Sehr gut.
Ja.
Ja, richtig sportlich. Und Heidi, wie waren deine letzten 2 Wochen?
Ja, zum einen sind sie wahnsinnig schnell vergangen. Ich war ja noch einige Tage in Venedig und habe die letzte Folge ja dort aufgenommen. Und letzte Woche gab es ja dann den Vortrag über Retail bei Unibail Rodamco Westfield. Und das war total, also hat mir große Freude bereitet. Und ich glaube, es war auch sehr spannend von den Themen, weil wir ja auch nicht nur über die Zukunft des Handels, sondern über Metaverse, Department Stores und so weiter berichten konnten. Und aufgrund der Fragen, die gestellt wurden, hat man das Interesse schon gemerkt. Also ja, macht Spaß.
Ja, Wolfgang, du hast mich auf jeden Fall inspiriert. Ich will auch mal so einen Mini-Triathlon starten. Ich werde mir jetzt auch welche in Österreich raussuchen dann fürs kommende Jahr. Und ich würde sagen, wir haben wieder einige Themen. Wir konzentrieren uns hier jetzt mal auf diese Themen und starten direkt mit unserer ersten Kategorie.
Beginnen möchte ich eigentlich mal mit so ein paar Pressemeldungen um das ganze Thema, ja, wie läuft eigentlich im Moment der Handel und wie sind die Konjunkturaussichten? In Kurzform, wir haben ein schwaches Wachstum im April und Mai gesehen, die Zahlen für Juni liegen noch nicht vor, aber wir haben ziemlich magere Aussichten auch für den Rest des Sommers. So, warum ist das so? Preisbereinigt haben die Händler nach dem Umsatzeinbruch im April, da gab es schon ein Minus von 5,4%, kaum zulegen können. Besonders schlecht laufen die Geschäfte mit Lebensmitteln, sagt hier der Dienstleister. Die deutschen Einzelhändler haben sich im Mai kaum von dem im Vormonat erlittenen Umsatzeinbruch erholt. Ihre Einnahmen wuchsen zwar um 2% im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Real, also preisbereinigt, blieb davon allerdings nur ein Anstieg von 0,6% übrig. Der erneute Rückgang sei vermutlich vor allem den erneut deutlich gestiegenen Preisen für Lebensmittel geschuldet, so die Statistiker. Diese kosteten im Mai durchschnittlich 11,1% mehr als ein Jahr zuvor. Aber ich denke, man muss hier auch berücksichtigen, was wir so derzeit erleben. Letztes Jahr waren wir durch die Corona-Maßnahmen doch noch viel stärker zu Hause, noch stärker im Homeoffice. Die Restaurants waren noch nicht alle geöffnet, die Reiserei hat noch nicht angefangen. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dann muss ich sagen, die Flughäfen sind voll mit Menschen, die wegfliegen. Die Restaurants sind alle geöffnet, es ist gutes Wetter, man kann draußen sitzen, die Maßnahmen sind weggenommen worden und viele Firmen fangen wieder an, ihre Offices zu öffnen und die Mitarbeiter zu bitten, in den Büros häufiger zu arbeiten. So, das heißt also, es werden nicht mehr so viele Lebensmittel im Supermarkt gekauft, weil die Lebensmittel dann sozusagen außerhäusig verzehrt werden. Insofern glaube ich, muss man das auch ein bisschen berücksichtigen und das nicht ganz schlecht machen. Aber klar, erstmal, es war ja auch zu erwarten, dass die Supermärkte sozusagen nach dem Boom der Corona-Zeit auch wieder in den normalen Bereich kommen. Ne?
Ja, da würde ich auch sagen, da, ja. Um dem beizupflichten, da hält sich auch mein Mitleid in Grenzen, weil die auch, sag ich mal, so profitiert hatten von den Lockdowns. Ja. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir es ja auch bei den Online-Shops berichteten, wo wir sagen, okay, natürlich, es war alles zu. Die Online-Shops sind auf so ein hohes Niveau getrieben worden, ähnlich wie bei den Lebensmitteln. Es gab ja keine Restaurants. Und jetzt, wie du sagst, die Leute sind halt wieder draußen unterwegs auf Urlaub etc. Klar, dass das jetzt dann nicht zu halten ist, als wenn es keine Alternativen gab. Ne?
Genau, ja. Und das wird auch noch bestätigt, weil der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und so weiter legte um 10,6% zum Vormonat zu, also von Mai auf April, während der Internetversandhandel um 2,5% zurückgegangen ist. Das heißt ja nichts anderes, als dass mehr Umsatz wieder in den Geschäften stattfindet, im stationären Handel, und sich der Internethandel so ein bisschen normalisiert. Aber das heißt nicht, Internet geht zurück. Also die pendeln sich da auf einem relativ hohen Niveau ein, und wenn man die Zahlen mit 2019 vergleicht, dann ist es immer noch so, dass der Stationärhandel mit Textilien um rund knapp unter 10% hinterherhinkt. Also wir sind da noch lange nicht wieder da, wo wir mal waren. Jetzt kommt eben auch noch dazu, dass hier die Inflation, die wir haben, auch noch die Menschen zurückhält. Die haben tatsächlich ja weniger Geld zur Verfügung, was sie ausgeben können. Also wird man sich genau überlegen, wofür man das ausgibt. Und da werden eben die Konjunkturaussichten einfach nicht besser. Die GfK hat das gemessen und fragt sich auch damit recht, ist nicht, ja, woher soll eigentlich eine Stimmungswende kommen? Derzeit kann man das nicht erkennen. Das ganze Thema Corona, Lieferengpässe, jetzt Ukraine-Krieg, dann noch Inflation dazu, teure Kosten für Energie und so weiter. Da muss man sozusagen genau überlegen, wofür man sein Geld ausgibt. Und der sogenannte Konsumklimaindex für Juli ist deshalb auch abgerutscht auf minus 27,4% Punkte, nicht Prozent, also auf minus 27,4 Punkte. Und das ist der niedrigste Wert, den es seit der Erhebung, also seit 1991, jemals gemessen worden ist. Also das heißt, also die Aussichten hier, dass sich das im Sommer irgendwie verändern wird, sind nicht gerade groß. Ich bin jetzt gespannt, wie die ganzen Verhandlungen laufen werden, auch bezüglich Gehaltserhöhung. Denn wir haben hier teilweise so kuriose Dinger an den Flughäfen gehört. Die Hafenarbeiter, die verlangen hier in Hamburg 15% und können ihr Gehalt teilweise auf 90.000 Euro steigern, was sie heute schon haben. Also, ja, tut mir leid, also ich weiß nicht, wo das dann noch hinführen soll. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn immer weniger übrig bleibt, will man das natürlich durch Gehaltszuwächse ausgleichen. Aber das wird die Inflation noch weiter befeuern. Also zumindest die deutsche Bundesregierung arbeitet daran, die Bürger zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Das hatte ich nicht verfolgen können, jetzt die Meldung dazu. Aber die Bedingungen waren die ganze Zeit nicht einfach und sie werden jetzt in den nächsten Monaten auch nicht viel einfacher werden. Ne?
Ja, also in Österreich haben wir nicht so ein 9-Euro Öffi-Ticket bekommen, wo dann ja alle damit, weiß ich nicht, Heidi, am Wörthersee fahren. Ja. Wir bekommen, Heidi, in Österreich so einen Energiebonus, glaube ich. Ne? Also irgendwann dann jetzt im Herbst so 500 Euro oder in Österreich.
Ja, das glaube ich dann aber erst, wenn ich ihn habe, zum einen. ja, weißt du, es wird immer wieder diskutiert und ja, also wenn ich ihn dann habe, ich bin sehr optimistisch, klarerweise, aber Fakten zählen für mich natürlich. Und ja, wir haben als Pendant quasi zu dem Ticket fürs Reisen haben wir das Klimaticket, Anna. Das gibt es bei uns in Österreich und da kann man dann natürlich auch für gutes Geld alle Züge und auch natürlich U-Bahnen etc., Wiener Linien und so weiter nutzen. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Es müssen halt immer nur die Garnituren bereitstehen, das ist ja das Thema. Oft ist die Idee sehr, sehr gut, aber also nicht bis zu Ende gedacht, ja, sieht man auch 9 Euro Deutschland. Wenn man die Garnituren nicht hat, wenn man die Hardware nicht hat, ist die beste Idee oft auch ein bisschen zu hinterfragen. Aber ja,
ja,
so ist es.
Ja, und so gibt es dann auch einzelne Firmen, wie zum Beispiel die Firma Rewe. Die hat es sich dann gedacht, okay, wir warten jetzt nicht weiter ab, was da noch sozusagen an Inflationsausgleich von der Bundesregierung kommt, sondern wir machen sofort etwas für die Mitarbeiter. Jetzt bekommen alle Mitarbeiter bei Rewe und ihrer Discount-Tochter Penny einen höheren Personalrabatt. Der wurde nämlich jetzt mit Wirkung vom 1. Juli von 5% auf 10% erhöht. und gilt bis Verkäufe bis zu 1.000 Euro im Monat. Das hat teilweise steuerliche Gründe. Die ganze Maßnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Aber Rewe sagt, aufgrund dieser aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung möchte man gerne die Mitarbeiter sozusagen unterstützen, vor allen Dingen bei den Dingen des täglichen Bedarfs, nämlich den Lebensmitteln, die man braucht. Das finde ich mal eine wirklich tolle Maßnahme, die sich da haben einfallen lassen.
Sehr fair, ja.
Ja. Ja, also die Maßnahmen gelten hoffentlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, in denen Rewe tätig wird, nämlich zum Beispiel in Österreich, weil die Rewe hat dort eine Firma gekauft und Heidi weiß etwas mehr darüber.
Wolfgang, Rewe hat Rewe Tochter Billa hat ADEC integriert. Und zwar seit 1. Juli 2022. Und hat ein gemeinsames Handelsressort namens Großhandel und Kaufleute erschaffen. Und dadurch werden natürlich die Aktivitäten gebündelt. Die ADEC-Kaufleute sind innerhalb des Konzerns die wichtigsten Nahversorger im ländlichen Raum. Werden das auch bleiben, finde ich auch persönlich ganz, ganz toll, weil in diesen ADEC-Geschäften bekommt man wirklich lokale Produkte angeboten. Und egal, wo man hinfährt, ist das immer natürlich unterschiedlich. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, die mir persönlich sehr gut gefällt. ADEC soll organisatorisch als eigene Einheit im Billa-Ressort weitergeführt werden, mit eigenen Vertrieb, Category Management, Marketing und auch der Ladenbau. Die Leitung übernimmt Jürgen Oellinger als Geschäftsführer mit der operativen Verantwortung für den ADEC Großhandel, die ADEC Kaufleute und die Kooperationspartner. Also
H&M wird am 29. Juni seinen Halbjahresbericht vorlegen. Das ist immer zeitgleich in etwa mit den Berichten, die auch von Sarah kommen. Da werden wir nochmal ein bisschen genauer hingucken. Aber Sie haben schon mal so ein bisschen so ein Sneak Preview sozusagen gemacht, eine kleine Meldung rausgegeben, weil sie freuen sich darüber, dass der Umsatz wieder etwas stärker gestiegen ist und sagen, dass sie ihren Erholungskurs von der Corona-Pandemie fortgesetzt haben. Das Wachstum hatte sich so ein bisschen verlangsamt durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und Corona-Lockdowns in China vor allen Dingen. Aber zuletzt zogen die Geschäfte wieder an. Im zweiten Geschäftsquartal, das ging bis Ende Mai, kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 17% auf 54,5 Milliarden schwedische Kronen. Das sind rund 5 Milliarden Euro. Und damit hat man die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und H&M war einer der ersten Einzelhändler, die auch die Konsequenzen aus dem Krieg gezogen haben und davon getroffen wurden. Und das heißt, die hatten ja auch sämtliche Aktivitäten in Russland, der Ukraine und Weißrussland auf Eis gelegt. Davon waren über 185 Stores in Russland und der Onlinehandel besonders betroffen. Und in China ist man ja da auch sozusagen ordentlich belastet durch verschiedene Vorgänge, zu denen wir gleich kommen. Also zumindest erfreulich, man hat sozusagen durch Verbesserung der Kollektion da wieder einen kleinen Swing reinbekommen. Also mehr Details werden wir in der nächsten Ausgabe berichten. Aber auch hier hat Heidi nochmal so ein paar Zusatzinformationen über H&M in China.
Ganz genau, Wolfgang. Und zwar der Flagship Store in Shanghai wird geschlossen. Das war das, über drei Etagen und 2007 eröffnet der Flagship Store. Der wurde jetzt kürzlich endgültig zugemacht. Warum? Aufgrund natürlich aus den Folgen der Corona-Krise, aber auch Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren. Das waren eben die Konsequenzen. Es gibt auch Berichte über Zwangsarbeit, welche da in den Meldungen vorgekommen sind. Auch andere Konzerne wie auch die Inditex-Gruppe Nike, Adidas, die nehmen auch die Baumwolle nicht mehr aus diesem Gebiet, aus der Xinjiang. Und weswegen in China bereits zum Boykott der Kleidung aufgerufen wurde. Es hat ja inzwischen H&M mehr als 500 Filialen gehabt am chinesischen Festland. Es waren Anfang des Jahres noch 376.
Aber ganz viele geschlossen, ne? Ja.
Ja, es sind schon ganz viele geschlossen worden. Aber auch auf Online-Marktplätzen, auf den chinesischen wichtigen wie JD.com oder Tmall, sind die Produkte nicht verfügbar. Wie du gesagt hast, also vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird jetzt da jetzt nichts hinausgetragen, weil natürlich auch aufgrund der Schweigepflicht hier Rücksicht genommen wird. Also wir bleiben dran. Wolfgang, du hast das ja gesagt, bin schon neugierig, was du beim nächsten Podcast, bei der nächsten Ausgabe dann davon berichten kannst.
Ja, und es wird auch spannend zu sehen sein, zu lesen, wie andere Firmen, die auch in der Region Baumwolle haben, produzieren lassen, wie die sich verhalten haben und welche Auswirkungen das bei denen hatte.
Ganz genau.
Ne, denn H&M ist ja nicht der Einzige und es, ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass die westlichen Firmen da Flagge zeigen, weil man kann ja nicht alles durchgehen lassen, was dort an Menschenrechtsverletzungen passiert. Ne?
Ganz genau.
Okay. Ja, damit sollte sich die nächste Akquisition dann gründlich überlegt sein, denn die Private Equity Firma L. Catterton, die setzt sich ja 2016 aus der Catterton Gruppe, LVM Asch und der Gruppe Arnault zusammen gefügt. Wir berichteten auch letztes Jahr, 2021 hatten die auch die Mehrheitsanteile an Birkenstock akquiriert. Jedenfalls diese Gruppe beabsichtigt scheinbar die dänische Modemarke Ganni, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Ganni, ich denke mir mal Gianni, aber das wäre dann italienisch, für bis zu 700 Millionen Dollar zu verkaufen. Und zwar haben da chinesische Käufer scheinbar Interesse daran. Und so berichtet eben Fashion Network. Ne? Also die Durchführung des Verkaufsprozesses soll durch die Investmentbank Lazard dann durchgeführt werden. Und viel mehr ist da noch nicht bekannt. Aber ja, wie gerade berichtet hat, worth to rethink maybe.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Meldung, was hier zum Thema Warenhauskonzern. Nämlich der Warenhauskonzern Galeria, der setzt sein Modernisierungsprogramm fort und gleichzeitig ging letzte Woche ein rund erneuerter Online-Shop für die früheren Marken Karstadt und Kaufhof an den Start. In einem Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Unternehmenschef Miguel Müllenbach angekündigt, dass darüber hinaus auch weitere Filialen umgebaut werden sollen. Darunter auch das Warenhaus im Oberhausener Westfield Zentrum. Die Stammkunden wurden informiert, dass sich im Webshop einiges verändern wird und die müssen sich alle nun neu registrieren. Das ist natürlich ein großes Risiko, weil wenn man weiß mal selber, wenn man sich neu registrieren muss, kann natürlich auch sein, dass man dann das nicht mehr macht, ja, und sich nicht aktivieren lässt. Aber naja gut, hoffentlich hat sich Galerie da was einfallen lassen. Weil die führen nun alle Online-Kundinnen und Kundeninhaber alles auf einer Plattform zusammen von Karstadt und von Kaufhof. Das ist ja auch notwendig, weil es nur noch eine Firma ist und kann man sich vorstellen, das ist ein ziemlicher technischer Kraftakt. Ne? Die arbeiten an nicht weniger als 18 strategischen Projekten gleichzeitig, die nicht alle sofort sichtbar sind, aber da zur Verbesserung beitragen sollen. Galeria hatte ja stark unter dem Lockdown gelitten, zweimal Staatshilfe in Anspruch genommen und der CEO Müllenbach hat auch Probleme eingeräumt bei seinen Mitarbeitern und hat auch dort gesagt, dass es kein Geheimnis ist, dass das Online-Geschäft, dass man da gewaltig etwas machen müsste und aufholen muss, dass man da weiter hinterherhängt. Ja, kann ich nur bestätigen. Aber jetzt gibt es einen neuen Online-Shop und hofft damit einige Probleme zu lösen. Und der Mühlenbach hat dort Verbesserungen angekündigt, die finde ich gut. Er sagt dann an die Adresse der Mitarbeiter gerichtet, sie werden feststellen, dass wir unter anderem damit endlich in jeder Filiale mit Profilen für jeden Mitarbeiter den Zugriff auf das gesamte Galeria-Sortiment haben, über Echtzeitbestände verfügen und eine komplett neue Produktdarstellung eingeführt haben und unser Shop auf jedem Endgerät heute und morgen in maximal möglicher Geschwindigkeit funktioniert. Der Online-Shop soll sukzessive weitere Funktionen erhalten und am Ende ein Rennwagen sein. Naja, gut, das mit dem Rennwagen, das werden wir nochmal sehen, aber zumindest diese Verfügbarkeit zu erkennen und die Mitarbeiter mit Tablets auszustatten, damit die auch für die Kunden sofort erkennen, wo sich die Ware befindet. Das hat ja Douglas auch schon erfolgreich gemacht. Und ich wünsche dann auch hier in diesem Falle Galeria, dass das auch bei denen ähnlich erfolgreich laufen wird. Trotzdem bekennt sich Galeria auch ausdrücklich zum stationären Geschäft. Man arbeite mit der Eigentümergesellschaft Signa daran, weitere Filialen zu modernisieren und auch dazu beizutragen, das ganze Stadtviertel möglicherweise mit der Integration von anders gestalteten Häusern neu interpretiert werden. Also man will sozusagen auch in den Städten verbunden bleiben. Und das finde ich und ihr wahrscheinlich genauso natürlich auch sehr gut. Ja?
Gute Entwicklung.
Wir drücken denen die Daumen.
Definitiv. Ne? Wir drücken die Daumen und ja, hoffen aufs Beste.
Alle beide, ja.
Ja.
Genau. Gut, dann hatten wir schon einiges jetzt in dieser Kategorie und ich würde sagen, switchen wir in meine Lieblingskategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Und hier starten wir direkt mit einer französischen Marke, die die deutsche Hauptstadt erobern möchte. Und zwar Isabel Marant, die französische Luxusmarke, wird noch diesem Herbst ein eigenständiges Geschäft in Berlin eröffnen und damit dann auch die dritte Boutique in Deutschland. Das Label betreibt bereits eigene Geschäfte an der Residenzstraße in München und hat auch ein Geschäft in Hamburg am Neuenwall. In Berlin kann man das Label bereits im KDW kaufen. Und Comfort bestätigt, dass Isabel Marant ein Ladenlokal mit einer Mietfläche von ca. 260 Quadratmetern an der Potsdamer Straße 96 in Berlin angemietet hat. Also, happy shopping to all Berliners. Sicher ein nicer Store. In Wien haben wir ja einen, Heidi, da genau. In der Nähe von der Ankeruhr, gell?
Ganz genau, in einem Bauernmarkt. Tolles Eckgeschäft gegenüber von Golden Goose. Und also sehr kreatives Eck, passt sehr gut. Also, ja,
ja
toller, toller Shop, tolle Produkte.
Von dieser Neueröffnung von 260 Quadratmetern jetzt auf 2300 Quadratmeter fand ich auch sehr spannend. Und zwar letzte Woche oder vor zwei Wochen war das dann, um konkret zu sein, berichteten wir ja von der Zalando High Snobiety Akquisition und Zusammenkunft. Und zwar kurz nachdem diese öffentlich gemacht wurde, gibt der große Media-Rivale Hypebeast bekannt, dass er einen ca. 2300 Quadratmeter Flagship-Store in New York Chinatown eröffnen wird. Dieser Flagship-Store erstreckt sich auf 7 Etagen und ist Teil des 360-Grad-Ecosystem-Planes. Ja, der soll dann nämlich ist dann für die Community, die wollen dann auch eben natürlich einen physischen Space der Community bieten, weil die Community einfach auch weit über die publizierten Artikel, ähnlich wie bei High Snobiety, hinausgeht. Unter dem Label HBX, was ja schon existiert, auf der Website nennen sie sich Globally Created Lifestyle Brands. Kann man da auch online schon shoppen. Und zwar, die beherbergen 260 Marken Und auf der neuen Fläche werden von diesen 260 Marken dann circa 40 selektiert und zum ersten Mal auf physischer Verkaufsfläche ausgestellt. Lee, die vor circa einem Jahr zum Unternehmen hinzukam als Chief Experience Officer, ist dem neuen HBX Store sehr positiv gegenüber eingestellt. Die sagt nämlich, dass der US-Markt aktuell der stärkste Kommerzmarkt sozusagen des Mediaunternehmens sei. Aktuell macht die Kommerzsparte circa ein Drittel des Revenues aus, wovon der US-Markt circa 26% beiträgt. Der Store in New York wird der zweite sein, weil in 2016 eröffnete ein wesentlich kleinerer Shop, also circa 150 Quadratmeter in Hongkong, wo Hypebeast von Kevin Ma auch gegründet wurde damals. Aber dieser US-Flagship-Store wird eben nicht nur Retail-Space sein, sondern wird auch das erste Office für Hypebeast sein. Denn da werden auf 4 Etagen circa 100 Mitarbeiter Platz finden. Bis dato arbeiten diese aus so einem Hybrid-Modell aus Homeoffice, Coworking und Remote-Work heraus. Und Walkbusiness berichtet auch, dass die beherbergten Marken, die dann in diesem Shop zu finden sein werden, unter anderem Nike, Stone Island, Acronym, Mastermind Japan, Mugler, Heron Preston, Tom Brown und Dries Van Noten sein werden. Diese sollen dann in so einem sogenannten Gender Fluid Space präsentiert werden, das dann auch nicht zwischen Männerabteilung und Frauenabteilung unterscheidet. Zusätzlich soll dieser neue Space natürlich auch inspirieren und bilden. Es werden diverse Events schon angekündigt. Das Eröffnungsevent wird das Skate Room sein, wo dann diverse Künstler auf die Hinterseite der Skateboards dann ihre Werke aufmalen, wenn ich das Vokabular nutzen darf, oder kreieren werden sozusagen. Es wird auch eine Eventreihe geben, nämlich Hype Talks, die für spannende Talks online und physisch mit der Community dann sorgen werden. Muss man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man in New York ist. Ich denke mir, das wird so ein cooler Space wie wahrscheinlich diese Kit Concept Stores. Zusätzlich dann auch noch das Office dann drüber, ne? Habe ich jetzt auch letztens gesehen, war ich bei einem Termin Killing Pieces, eine Amsterdamer Brand, die haben unten ihren Flagship-Store in Amsterdam und oben dann direkt auch ihre Offices in Großraumbüros, wo dann alle da zusammentreffen und unten dann im Shop. Auch cool so zum Interagieren. Bei Kit sind wir auch im richtigen Stichwort. Die haben ja auch einen Store in Paris und da kommt jetzt noch was dazu, Heidi, oder?
Ganz genau, Anna. Balenciaga öffnet den Couture Store in Paris und zwar am 6. Juli 2022 wird ja nicht nur die neue Couture-Kollektion von Balenciaga vorgestellt, es eröffnet auch ein Couture Store an der Avenue George 5 in Paris, der sich unter dem traditionellen Couture-Salon der Marke befindet. Dort werden Kleidungsstücke, Accessoires und Objekte in ganz limitierter Auflage angeboten, die dann im oberen Geschoss personalisiert oder auch verändert werden können. Also das sind jetzt Produkte wie zum Beispiel eine Kerze um 350 Euro, Brillen im Wert von 3.500 Euro, Taschen, 8.500 bis 15.000 Euro oder natürlich die Kleidung bis zu 100.000 Euro. Viele der Top-Kunden der Marke, die bringen um die 20% des Jahresumsatzes, seien sehr an Couture interessiert, wüssten aber nicht, wo man das kaufen kann, sagt der CEO von Balenciaga, Cedric Chabit. Und so hat man sich eben bereit erklärt, das zu installieren. Aber Balenciaga ist jetzt nicht die einzige Marke, die jetzt in den High-End-Markt von Läden schreitet und herumexperimentiert. Im Mai hat ja Chanel seine Pläne bekannt gegeben, dass man in den nächsten Jahr in den wichtigsten asiatischen Städten spezielle Boutiquen für Kunden mit hohem Budget eröffnen möchte. Brunello Cucinelli hat im Dezember letzten Jahres in New York auch einen eigenen Laden nur für Privatkunden eröffnet. Eigentümer Kering gibt die Ergebnisse von Balenciaga nicht bekannt, aber der Jahresumsatz hat Berichten zufolge die Marke von sagenhaften 1,5 Milliarden Euro überschritten. Also da geht ordentlich was weiter in einem Tempo, in dem Anna jetzt noch was zu berichten hat, mit schnellen Maschinen, schnellen Autos.
Definitiv,
oder?
Definitiv. Jetzt würde mir aber mehr Sinn machen, dass vielleicht nicht Boss mit Aston Martin kooperiert, sondern eher vielleicht Signa, die Karstadt Kaufhof-Gruppe, weil die ja auch hier ihre Rennwagen angepriesen haben, so wie Wolfgang berichtet hat.
Ja, könnt ihr aber mal in Wien vorschlagen. Ihr seid ja nicht weit weg von Herrn Benko.
Genau. Ne? Ganz nahe.
Schlagen wir mal vor. Aber wir bleiben hier bei den Fakten und wollen ja hier keine Fake News verbreiten. Und so können wir berichten, dass Boss neuer Partner des Aston Martin Formel 1 Teams wird. Und zwar ab dem kommenden Jahr, also 2023, wird der deutsche Hersteller Lux für das Aston Martin Formel 1 Team entwickeln. Darunter formelle Kleidung für die Rennfahrer sowie eine Reihe von leistungsstarker Renn- und Reisebekleidung für das gesamte Team.
Ja, schöner Deal für Boss. Genau. Ob die Autos und die Fahrer dadurch schneller werden, wird man dann ja sehen. Ne?
Definitiv. Aber Heidi, du hast auch noch eine Kooperation oder Zusammenarbeit anzukündigen in dieser Kategorie, ne?
Ja, habe ich auch. Und das ist, glaube ich, ein guter Übergang zu meiner Lieblingskategorie dann später. Eine Verbindung von Vogue und Snapchat. Die haben sich zusammengetan, um die modischste Augmented Reality-Ausstellung aller Zeiten zu starten. Was ist jetzt nun diese Augmented Reality, auch kurz AR genannt? Da versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese kann alle menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen, aber häufig wird jedoch die erweiterte Realität nur die visuelle Komponente quasi übernommen. Es wird eine Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen, aber auch virtuellen Objekten mittels Einblendung, Überlagerung gemacht. Man sieht es, man kennt es vom Fußball, wo dann die Kreise sind, wo man sieht, wie weit der weg ist vom Tor. Oder natürlich, es gibt in der Kunst, wird das sehr gut verwendet. Da gibt es Unternehmen, das mit Sitz in Wien auf der ganzen Welt in den Museen eingezogen ist, Artivive und ganz großartig, wo man mit dem Handy dann die Geschichte des Bildes oder Dinge erleben kann, die wirklich großartig sind. Ja, und diese Ausstellung, um darauf zurückzukommen, hat geheißen, also diese Verbindung, Redefining the Body. Da geht es abseits von Alter, Hautfarbe etc., Gewicht. Da geht es darum, um das Wohlfühlen. Es war auch der Veranstaltungsort, war das Centre d'Art. Also ich bin jetzt kein Franzose, man merkt das. Ich versuche es gut herauszubringen.
Mit
Anna, das ist was für dich. Centre d'Art Malmaison in Cannes. Ein wunderschönes Gebäude. Und da haben 7 Modehäuser und Designer in 6 Augmented Reality-Räumen und Ergebnissen, also Erlebnisse für Snapchatters, ein Paradies erschaffen. Und wir werden dann den Link ohnehin auch wie immer beifügen, da kann man das dann probieren. Das ist ganz, ganz super. Ich habe heute jetzt noch in der Früh mit Gucci gearbeitet, habe dann eine Brille aufbekommen, Balenciaga, Ohrgehänge etc. Also es ist die Marken, die dabei waren, um das zu vollständigen, sind Balenciaga, Dior, Gucci, Richard Quinn, Stella McCartney und Versace. Es sind maßgeschneiderte Räume voller kreativer Visionen und Raumerlebnisse. Es war an und für sich das Credo, wenn man es sehen kann, kann man es sein. Also dann, und darum geht es letztendlich bei dieser Zusammenarbeit und bei dieser Ausstellung. Sollte man sich anschauen, wie gesagt, der Link folgt dazu, ist sehr spannend und natürlich die Möglichkeiten sind unendlich, wenn man so möchte. Und das ist jetzt ein guter Übergang, war auch zu meiner Lieblingskategorie, wo Anna dann gleich einen tollen Beitrag gefunden hat.
Neues aus dem Metaverse.
Definitiv. Und es geht hier weiter, jetzt nicht mit den Designern, sondern auch die Sportler erweitern die Präsenz im Metaverse. Und zwar Puma durch eine neue Partnerschaft mit dem 10KTF-Shop und in dessen virtuellen Stadt New Tokyo. 10KTF wurde im September 2021 gegründet und ist ein führender Shop im Metaverse, der für sein Streetwear-Angebot bekannt ist. Ganz süß auch, haben wir das auch angeschaut, wie dieser Eigentümer da ausschaut. Eigentümer ist nämlich ein fiktiver Charakter, der digitale Kunsthandwerker Wagami San. Derzeit beherbergt New Tokyo neben 10KTF-Sammlern 16 weitere NFT-Communities. Dazu gehören dann unter anderem die Gutter Cat Gang und Cool Cats, die ebenfalls eine Partnerschaft mit Puma im Web3-Bereich eingegangen sind. Chief Brand Officer Adam Patrick berichtet, Puma schätzt die extrem engagierte und leidenschaftliche Community, die Wagami San aufgebaut hat. Wir freuen uns, 10KTF beizutreten und die digitale Erfahrung um eine physische Ebene zu erweitern. Ja, diese neue Partnerschaft in dem Metaverse Store wird dann digitale Sneakers, NFT-Kollektionen und noch mehr hervorbringen und soll den Fans die Möglichkeit auch zur Personalisierung ihrer Erfahrungen geben. Puma engagiert sich jetzt auch immer mehr verstärkt in der virtuellen Welt, weil im vergangenen Monat hat der Sportartikelhersteller auch auf Roblox, einer führenden globalen Metaverse-Plattform, wie wir ja auch schon öfters berichtet haben, ein neues, auf Sport basierendes Erlebnis mit dem Titel Puma und das Land der Spiele gestartet.
Ja, genau. Ganz spannend. Sie kommen jetzt alle, gell? Nach Nike und Adidas. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, dass natürlich Puma da auch irgendwo nachzieht.
Ja, definitiv. Und dass dann auch diese Shops also ihre eigenen, so präsenten Charaktere haben dann, ne? Dieser Wagami San, also da geht mir jetzt auch gar nicht aus dem Kopf, weil der auch so einprägend ist, wie der so ausschaut, ne? Und dann stelle ich mir den da in seinem digitalen Shop vor und verleitet einen wirklich noch in andere Parallelwelten.
Ganz genau. Süß. Und das Gaming ist ja auch der Faktor, nicht? Der das Ganze natürlich unterstützt. Also wie Anna schon gesagt hat, Roblox, da haben wir ja schon mehrfach berichtet und diese Spieleverbindung mit dem Metaverse etc., ja, das ist eine gute Verbindung. Das ist, und das wird noch lange, diese Kategorie wird es noch lange geben, nehme ich an. Ja, ein Nachtrag zu einem Bericht vom letzten Mal, von der letzten Ausgabe. Wir haben ja von Meta gesprochen und dass Zuckerberg eben mit einer Kooperation gemacht hat mit Balenciaga, Prada, aber auch Tom Brown, Bekleidung für die Avatare. Die Meldung war so neu, da haben wir noch nicht gewusst, wie viel dann so ein Teil kosten wird. Der Nachtrag ist jetzt, dass es offenbar 2,99 bis 8,99 US-Dollar sein werden. Also kann man sich leisten im Verhältnis im richtigen Leben. Also bekommt man um 8,99 US-Dollar von diesen Marken genau nichts.
Ich werde dazu demnächst auch nochmal einen Beitrag leisten können, weil ich habe in der Zwischenzeit den jungen Mann in einem Podcast interviewt, den ich auf der Eurocis kennengelernt hatte und der dort zu dem Thema Bezahlung mit Kryptowährung im Einzelhandel referiert hat. Und ja, da kann ich dann, habe ich mein Wissen da so ein bisschen anreichern können, wie denn das alles funktionieren wird und könnte. Und ich hoffe, das wird dann auch für einige spannend sein.
Ganz bestimmt.
Da freue ich mich drauf.
Ja. Der war ja super mit seiner Cold Wallet. Also ja, super, genau. Geschichte. Bin schon gespannt, Wolfgang, bin ja schon gespannt.
Dann von der 2,99 Euro bis 8,99 Euro ja, Avatar Fashion Scene jumpen wir in unsere nächste Kategorie. Wo es, glaube ich, ja, schauen wir mal, ob es da was über das Ganze gibt.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, also als Heidi muss ich sagen, und bekennende Schweiz-Liebhaberin bin ich total traurig, weil Toblerone, der Gipfel der Genüsse, knackt dir einen Gipfel ab, war ja immer ein Spruch aus der Werbung, den man ja also kennt seit vielen, vielen Jahren. Aber nun ist es jetzt anders. Die Toblerone-Schokolade verliert das Schweiz-Prädikat auf der Verpackung. Der US-Süßwarenkonzern Mondelez will den charakteristischen dreieckigen Schokoriegel ab Ende kommenden Jahres auch in der Slowakei herstellen, hat jetzt die Sprecherin des US-Konzerns bekannt gegeben. Und nach den strengen Vorschriften der Eidgenossenschaft darf die Schokolade natürlich aus dem Ausland nicht nach schweizerisch bezeichnet werden, wenn sie dort nicht produziert wird. Das heißt, es wird dann die ist ja logisch, nicht? Die Verpackungen werden dann in diesem Sommer neu aufgelegt und da steht dann halt oben in der Schweiz gegründet. Also, ja. Ja, also, ja.
Das ist einfallsreich und kreativ.
Ja, ganz, bin gespannt, wie das dann mit den Umsätzen und Verkauf dann weitergeht, ne?
Ja, ich bin sicher, an der Qualität wird sich
günstiger zu produzieren wahrscheinlich.
Da wird sich nichts verändern, aber ob die Menschen das dann so gut finden, ne? Mal sehen.
Mal sehen,
ja. Ja. Naja, wie soll sie? Ich komme dann zum nächsten. Ja, der Übergang ein bisschen schwierig dann von Schokolade zu den Füßen.
Ich bin gespannt, wie du das hinkriegst. Von Toblerone zu Fußausschlag.
Zu Fußausschlag, genau. Ich mache jetzt einfach einen harten Übergang, ohne die Mitte zu finden. Und zwar sei gewarnt, ja. Also für 8 Euro konnte man bei Woolworths sozusagen eine Damen-Bio-Pantoilette kaufen. Und alle, die die Eigentümerin dieser 8 Euro Woolworths-Pantoilette sind, bitte aufpassen, denn wegen eines zu hohen Chrom-6-Gehaltes ruft die Kaufhauskette Woolworths diese Sandale zurück. In diesem Produkt, ja, des Herstellers Power auf Schuhe, seien erhöhte Werte des Stoffs festgestellt worden. Chrom-6 könne zu schweren Hautreaktionen führen, hieß es in dem am Freitag auf lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Kunden können dieses Produkt zurückgeben und erhalten dann den Kaufpreis von 8 Euro auch wieder zurück. Also bitte aufgepasst, weil Hautausschlag auf den Fussis braucht im Sommer.
Ja, dann gehen wir hier zu einem kleinen Rechtsstreit. Und zwar geht es um die Namensrechte an dem Titel Spezi. Ja, also Cola und Orangenlimonade, das ist ja eine Mischung, die wird meistens unter verschiedenen Namen verkauft und der bekannteste, denke ich mal, ist Spezi und wird von zwei bayerischen Brauereien vertrieben und die streiten nun um die Namensrechte und dabei geht es um 10 Millionen Euro, das ist ja nicht so ganz wenig. Augsburger Riegele Brauerei, die sieht sich als Erfinderin des Mixgetränks und will jetzt dafür Lizenzgebühren für die Verwendung des Namens von der Paulaner Brauerei haben. Und der Leiter der Brauerei Paulaner sagt, das ist unbestritten, dass die Firma Riegele den Spezi erfunden hat, aber trotzdem wollen sie keine Lizenzgebühren zahlen. Denn der Name entstand daher, dass Mitte der 50er Jahre sich die Augsburger Brauerei das Warenzeichen Spezi hat eintragen lassen und den Slogan geprägt haben, ein Spezi muss dabei sein. in Anspielung auf die in Süddeutschland verbreitete Bedeutung, ein Spezi ist ein guter Freund. Ne? Das war mir ehrlicherweise auch noch nicht so klar. Ich habe immer gedacht, das war eine Abkürzung von Spezial oder sowas. Aber habe ich jetzt dazugelernt.
Nein, also, sag mal das. Sag
ja, ja, Spezi, klar. Ja, ich kenne den, also das Wort Spezi kenne ich auch, aber das hat so ein bisschen, in Norddeutschland ist so ein Spezi, das hat so ein bisschen negativen Beigeschmack. Aber nicht, okay. Das, aber nicht das Getränk, das wollte ich nicht damit sagen. Na, jedenfalls hat das die Augsburger Brauerei damals erfunden. Und Paulaner hat unter anderem das auch unter dem Namen auch verkauft und jetzt wollen die nachträglich ein bisschen Geld haben. Und dazu gibt es auch einen Gerichtsprozess. Man darf gespannt sein, auf was die sich einigen. Mit Recht muss man ja sagen, Spezi ist es mittlerweile eine Gattungsbezeichnung für Cola- und Limo-Mischgetränke geworden. Jedenfalls, die beiden Brauereichefs wären definitiv keine Spezies mehr, würde ich mal sagen. Ne?
Nee, wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, also hier eine kleine Geschichte, das ist interessant sicherlich für Shoppingcenter-Betreiber, weil Bauarbeiter haben jetzt eine eingemauerte Burger King-Filiale gefunden, die 13 Jahre unentdeckt blieb. Ja, wie ist das eigentlich passiert? In einem Einkaufszentrum in den USA haben Bauarbeiter beim Abriss einer Mauer innerhalb eines Shoppingcenters eine zwar ziemlich eingestaubte, aber komplett erhaltene Burger King-Filiale entdeckt. Der Standort ist 2009 geschlossen worden, weil sich kein neuer Mieter fand. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, okay, statt alles rauszureißen, machen wir einfach eine Mauer davor und fertig aus. Ne? Klingt ja erstmal nachvollziehbar, wobei ich denke, die Fläche hätte ja in irgendwelchen Plänen immer auftauchen müssen, aber wie dem auch sei, war vielleicht in diesem Einkaufscenter auch nicht mehr das Ziel, da irgendwelche Neuvermietungen zu machen. Jedenfalls hat man jetzt die Mauer weggerissen und hat da ein altes Design von Burger King gefunden, mit pastellfarbenen Tischen und Abteilen und alles ein bisschen altmodisch. Und der Look lässt allerdings darauf schließen, dass an der Einrichtung auch schon länger nicht gearbeitet worden ist, weil das sieht eher so aus wie 80er, 90er Jahre. Aber wie gesagt, 2009 geschlossen. Und irgendwie kursiert das jetzt bei Twitter, weil die Jüngeren finden das irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich habe die Bilder gesehen, ihr habt das ja vielleicht auch gesehen. Also ich finde, es sieht nicht cool aus, aber ich fand es cool, dass man so ein Ding einmauert und verschwinden lässt. Und das auch offensichtlich vergessen hat.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich finde die Geschichte richtig spannend. Damals, als wir die Gruppius-Passagen umgebaut hatten, war das dann nämlich immer so der Running Gag, unter Anführungszeichen, wenn man irgendwie über Bauzeiten gesprochen hat. Gerade bei einem Shoppingcenter, das über die Jahre gewachsen ist und man die Pläne dann von verschiedensten Eigentümern und Architekten dann zusammensuchen musste, war es dann immer so, ja, wir wissen ja nicht, was sich hinter der nächsten Wand verbirgt. Meistens eher Elektrounterverteilungen und Kabeln gemeint, aber dann eine ganze Burger King-Filiale. Ja, das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein für das Team, als da ein kompletter Restaurantshop dann da auftaucht. Also richtig krass.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Gut, wir teilen ja die Fotos und wir hoffen, dass das nicht sozusagen häufiger passiert, sondern dass die Einkaufscenter lebendig bleiben. Ne?
Das ist auf jeden Fall. Wieder Rückbaukosten gespart.
Genau.
Sehr schön. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer diesmaligen Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Sind jederzeit für Feedback dankbar. Connectet euch auf LinkedIn. Wir posten wieder alles, auch auf unserer Retail News / LinkedIn-Seite. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Liebe Grüße aus Wien.
Bye bye.
Ciao.